die medikamentöse Therapie verglichen mit der chirurgischen, mit der operativen Therapie der Refluxerkrankung ist ein oft sehr kontroversiell und konkurrierendes Thema. Ich finde aber, dass das eigentlich keine Entweder-Oder-Frage sein sollte, sondern beide Therapieformen ihren Stellenwert haben, oft konsekutiv benutzt werden müssen und deswegen eigentlich zwei Säulen in der Refluxtherapie darstellen, ohne Konkurrenzdenken auslösen zu wollen. Die nächsten Minuten versuche ich abzudecken, ein wenig mit ein, zwei Folien, die Ursache des gastroösophagealen Reflux, haben wir schon einiges gehört. Dann Daten über den Erfolg der konservativen, der medikamentösen Antirefluxtherapie darzulegen. Die zwei unterschiedlichen Populationsgruppen der Patienten, die auf PPI ansprechen. Und der Hauptschwerpunkt eigentlich unserer Patienten, die wir in chirurgischen Ordinationen, chirurgischen Ambulanzen sehen, der Patient, der nicht auf PPIs anspricht. Und abschließend vielleicht noch eine Folie zu den aktuellen Daten zum Nebenwirkungsprofil der PPI. Was ist die Ursache der gastroösophagealen Refluxerkrankung des GERD? Das ist auf alle Fälle ein Defekt der physiologischen Refluxbarriere, die einerseits besteht aus dem unteren Esophagussphinkter, aus dem Zwerchfellschenkel, aus der entsprechenden Lage des unteren Esophagussphinkters, so des Hissenwinkels zwischen Fundus und Esophagus und auch der unzeitgemäßen transienten Erschlaffung des unteren Esophagussphinkters. Wir wissen, dass 80% der Patienten mit Reflux eine Hiatushernie haben, 20% haben keine. Heißt aber nicht, dass jeder Patient, der eine Hiatushernie hat, auch einen Reflux haben muss. Hauptursache ist meistens der defekte untere Esophagussphinkter aus unterschiedlichen Ursachen, wo die Hiatushernie auf alle Fälle dazugehört. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über die PPI, über die Protonenpumpeninhibitoren. Wo setzen sie an? Wir wissen es alle aus dem Studium noch, in der Belegzelle des Magens, hauptsächlich im Fundus, sich aufhaltend. Das ist ein Medikament, das diese Wasserstoffionen, Kaliumionen Pumpe hemmt und verhindert, dass Wasserstoffionen aus der Belegzelle in den Magen transportiert werden. Und andererseits als Konkurrenz- oder Nicht-Konkurrenzprodukt, sage ich jetzt mal, die unterschiedlichen Funduplikationen, die es gibt auf dem Markt, sage ich jetzt mal, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, welche die beste ist. Das sind religiöse Diskussionen, geografische Diskussionen, da hören wir vielleicht noch später einiges drüber. Es ist klar und wir müssen uns klar sein darüber, dass das PPI eigentlich die Erstlinientherapie der Refluxerkrankung sein soll und sein muss. Und ganz wichtig ist, dass wir initial einen suffizienten Therapieversuch über zumindest 3, besser 6 Monate bei einer bekannten Refluxerkrankung ausschöpfen. Warum? Einerseits wollen wir den sicheren Therapieerfolg beobachten. Andererseits kann der Patient währenddessen, falls er anspricht oder nicht anspricht, sich die Vor- und Nachteile der entsprechenden Therapie überlegen, zu Herzen führen. Wir können einige Differentialdiagnosen einschließen und ausschließen und wir können sehr gut, was wir nachher sehen werden, den Erfolg einer operativen Therapie vorhersagen. Eine Arbeit herausgesucht aus dem Jahr 2002, publiziert von den beiden Grands Ingenieurs der Reflux-Szene aus den USA, Castell und Carillas, immer noch sehr weit zitiert und weit bekannt. Große Studie, über 5000 Patienten, multizentrisch, randomisiert, doppelblind, Patienten eingeschlossen mit unterschiedlichen erosiven Esophagitiden von, haben wir vorher gehört, Los Angeles Grad A bis D. Verglichen wurde, und ich wollte gerne auf den Vergleich jetzt eingehen, zwei unterschiedliche PPIs damals im Jahr 2002. Worauf ich eingehen möchte, ist, dass wir sehen, dass welches PPI auch immer eine hohe Heilungsrate der erosiven Esophagitis zeigt. Das heißt, nach maximal 8 Wochen mit einmal PPI am Tag haben wir 80-90% Heilungschance, Heilungsraten der erosiven Esophagitis. Viel wichtiger aber in diesem Zusammenhang mit dem heutigen Vortrag ist, dass ebenfalls mit der gleichen Dosierung mehr als 60% der Patienten einfach geheilt sind oder symptomfrei sind, indem sie eine kontinuierliche PPI-Therapie einnehmen. Was können wir diesen Patienten, die jetzt nicht ein Leben lang PPI einnehmen wollen, weiter anbieten? Eine Funduplicatio. Und da streiten sich natürlich die geografischen Teilnehmer dieser Diskussion seit Jahren, seit Jahrzehnten und wird noch Jahre weiter so gehen. Was ist besser, das PPI oder die Funduplicatio? Hierzu habe ich eine der 4 großen Studien herausgezogen, die LOTUS-Studie. Die Hauptstudie publiziert 2011, rezent eine weitere Follow-up-Studie publiziert. Was wurde verglichen? Es wurde einerseits das PPI, die medikamentöse Therapie, verglichen mit der laparoskopischen Antirefluxchirurgie, eingeschlossen jeweils knapp 270 Patienten. Das Follow-up etwas, lässt etwas zu wünschen übrig, nicht mal 70% der Patienten, die leider Gottes das 5-Jahres-Follow-up absolvierten. Und leider Gottes, was wir nachher sehen werden, ist das Ganze nur eine explorative Studie. Das heißt, die Studie ist nicht gepowert, um diesen geringen Unterschied wirklich signifikant darstellen zu können. Der primäre Endpunkt dieser Studie war das Therapieversagen der beiden Therapieformen. Das einerseits eben das Nicht-Ansprechen auf das maximal 2x20 Milligramm pro Tag Esomeprazol. Angebot war, das Therapieversagen bei der laparoskopischen Antirefluxtherapie war der Patient, der wieder auf PPI eingestellt werden muss. Etwaige Therapie, Notwendigkeit, postoperative Symptome, Mortalität logischerweise, und das waren die drei Punkte des Therapieversagens dieses Lotus-Trials. Wichtig dazu zu sagen ist, dass in dieser Studie nur Patienten eingeschlossen wurden, die zuerst primär 3 Monate mit PPI behandelt wurden, auch das gut ansprechen. Also es ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Studien, dass hier wirklich nur Patienten, die PPI-responsiv waren, eingeschlossen wurden. Was kommt raus? Nach 3 Jahren sehen wir in dieser Kaplan-Meier-Darstellung eine gleiche Kurve. Knapp 93% der Patienten hatten ein Therapieansprechen, nur 10% in beiden Gruppen nach 3 Jahren ein Therapieversagen. Ähnliches Bild nach 5 Jahren, die Hauptstudie des Lotus-Trials ebenfalls. Hier zwar knapp signifikant in der Statistik, aber wie gesagt, die Anzahl der Patienten rechtfertigt nicht die statistische Signifikanz in diesem Bereich. Das ist gleiches Outcome in beiden Gruppen. Schauen wir uns einige Untergruppen allerdings an, sehen wir, dass Patienten mit Sodbrennen nach 5 Jahren signifikant besser mit einem Fundoplikatio abschnitten als Patienten auf PPI, 8, also 16%. Patienten mit saurem Reflux, mit saurem Aufstoßen, ebenfalls signifikant besser ausstiegen, sage ich jetzt mal, mit der Fundoplikatio als mit PPI, 2, also 13%. Umgekehrt sieht es aus mit den, sag ich mal, Komplikationen oder Adverse Events der Fundoplikatio, die bekannte Dysphagie. Da stieg das PPI natürlich besser aus mit 11, also 5%, und auch die Blähungen, bekannte Komplikation der Fundoplikatio, war signifikant besser in der PPI-Gruppe, 40, also 28%. So, diese Studie schlussfolgert, etwas vorsichtig, dass die meisten GERD-Patienten, welche initial auf PPI gut ansprechen, auch nach 5 Jahren noch entweder mit Fundoplikatio oder mit PPI gut behandelt sind. Die rezent publizierte, voriges Jahr publizierte Follow-up-Studie zeigt ebenfalls, dass wenn man diese Patienten nach 5 Jahren pH misst, der mediane 400 Stunden pH-Wert ebenfalls in den nicht pathologischen Bereich sinkt. Kommen wir zu einer Gruppe, die schwieriger ist. Die insofern schwieriger ist, weil es die Patienten sind, die wir in der chirurgischen Praxis oder Ambulanz wieder sehen und die initial mal nicht auf dem PPI ansprechen. Was machen wir mit denen? Es gab früher immer dieses Dogma, dass nur Patienten mit einer Fundoplikatio behandelt werden sollten, die auch gut auf PPI ansprechen. Dass das nicht ganz so ist, werde ich Ihnen gleich sagen. Ich habe eine Studie von 2014 gefunden, die eben Patienten verglich, prospektiv verglich, die einerseits auf PPI ansprachen, mit Patienten, leider Gottes natürlich nicht randomisiert, deswegen weniger Patienten, die nicht darauf ansprachen. Und man sieht, dass da schon ein signifikanter Unterschied im Outcome ist, in der Symptombekämpfung ist, von Sodbrennen zum Beispiel, dass 93% der Patienten nach 1 Jahr gut ansprachen auf die Fundoplikatio unter den Respondern. Patienten, die aber allerdings nicht auf PPI ansprachen, nur zu knapp 70% einen Therapieerfolg zeigten. Ähnliches Ergebnis mit der sauren Regurgitation. So, schlussfolgernd diese Studie, diese Autoren, dass ein hoher Anteil der nicht auf PPI ansprechenden Patienten ein sehr gutes Ansprechen zeigt nach Fundoplikatio, haben wir gesehen, 70% nach 1 Jahr, ist durchaus beeindruckend, aber mit den Patienten durchaus die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines etwas schlechteren Outcomes diskutiert werden sollte. Ein weiterer großer systemischer Review, der sich mit diesem Thema beschäftigte, vor allem mit den Langzeitergebnissen, die dieses Thema beschäftigte, war dieses voriges Jahr, vor 2 Jahren im World Journal of Gastroenterology publizierte Paper, die 17 Studien einschloss und knapp 3000 Patienten in diesen systemischen Review Einfluss einschloss. Und dieser Review hat sich eher mit den Langzeitsymptombekämpfungsprofilen und den Langzeitkomplikationsprofilen bei Patienten, die initial nicht auf PPI ansprachen, beschäftigt. Was sehen wir hier? Einerseits sehen wir, dass Patienten, die nicht auf PPI ansprachen, nach einem Jahr sehr gut immer noch mit ihrem Sodbrennen umgehen konnten, allerdings nach 5 Jahren, nach 10 Jahren doch schon eindeutiges Anstieg des Symptoms wieder hatten. Das heißt, über 30% der Patienten, die nicht auf PPI initial ansprachen und eine Fundoplikatio bekamen, zeigten wieder Sodbrennen, ein Hauptsymptom, wieder nach 10 Jahren. Ähnlich bei der sauren Regurgitation, ebenfalls 30% der Patienten, die initial sehr gut ansprachen offensichtlich auf die Fundoplikatio, zeigten nach 10 Jahren wieder Symptome. Ebenso, und da gibt es auch neuere Daten, die etwas drastischere Daten zeigen, dieser Review zeigt uns, dass knapp 20% der Patienten, die initial kein PPI brauchten, wieder auf PPI-Therapie sind. Allerdings, wie gesagt, diese schwierige, komplexe Patientengruppe, die schwer zu behandeln ist für uns, sehen wir doch, dass zumindest 80% auch nach 10 Jahren noch einen guten Therapieerfolg zu haben scheinen. Ebenso mit den Reoperationen, das ist, glaube ich, bekannt, nach 10 Jahren werden ca. 10% dieser Patienten reoperiert aus unterschiedlichen technischen Ursachen. So schlussfolgert diese Studie, dass Patienten, die initial nur schlecht oder nur partiell auf PPI angesprochen haben, die Fundoplikatio sehr wohl einen relevanten klinischen Erfolg bietet. Allerdings darauf hingewiesen werden muss, dass ein substanzieller Anteil dieser Patienten im Langzeitverlauf durchaus wieder Symptome haben kann und durchaus wieder PPI abhängig werden können. Ein Slide zum Schluss noch. Rezent gibt es immer wieder Daten über das Langzeit-Nebenwirkungsprofil dieser Protonenpumpen-Inhibitoren. Ich wollte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir sehen nur, dass es doch auch neuerdings immer mehr Stimmen gibt, die dafür sprechen, dass Clostridium-Diarrhöen, Frakturen, Nephritiden, Pneumonien sowie auch sogar die maligne Progression im Gastrointestinaltrakt eventuell durch das PPI erhöht werden könnte. Was natürlich wieder Stimmen laut machen könnten, die für die Fundoplikatio und gegen das PPI als Langzeittherapie, vor allem bei Lungenpatienten, sprechen kann. Eben ganz rezent voriges Jahr publiziert ein neues Update zum Cochrane Review Library. Wir wurden hier vier Studien inkludiert. Die Lotus Trial war einer davon, die Interimsanalyse war einer davon. Und im Gegensatz zum letzten Cochrane Review 2010 ist das Outcome dieses Cochrane Review etwas indifferent, möchte ich sagen. Und die Autoren schlussfolgern, dass es auch im Jahr 2015 die Datenlage immer noch nicht zulässt, eine eindeutige Vor-Nachteil-Profil-Skala der medikamentösen Therapie und der Fundoplikatio darzustellen. Was wird die Zukunft zeigen, da wird man im nächsten Vortrag noch einiges darüber hören. Es gibt seit einigen Jahren vielleicht gar nicht mehr so neue Therapieformen, die für einen gewissen Prozentsatz an Patienten, die nicht eindeutig in die eine oder andere Therapie reinfallen, durchaus Therapieoptionen geben kann. Also möchte ich zusammenfassen am Abschluss, dass es scheint, oder dass es auf alle Fälle so ist, dass das PPI als Initialtherapie der Refluxerkrankung einmal als Manifest dastehen muss und dass mehr als 60% der Patienten darauf ansprechen auch. Bei Ansprechen kommt es eigentlich oft auf die Patientenpräferenz an, was der Patient in weiterer Folge als Therapie, als optimale Therapie erhält. Junger Patient, der nicht sein Leben lang PPI nehmen will, ist durchaus die Fundoplikatio eine gute Option, wie wir gesehen haben. Ein älterer Patient, der nicht operiert werden möchte und nicht die möglichen Komplikationen auf sich nehmen möchte, auch das PPI in weiterer Folge, gute Möglichkeit. Bei fehlenden initialen PPI-Ansprechen haben wir gesehen, dass die Fundoplikatio eigentlich die einzige therapeutische Alternative bleibt, aber wir müssen den Patienten mitgeben, dass die Ergebnisse nie so gut werden können, wie wenn er initial auch auf Säurehemmer ansprechen würde. Und wie gesagt, das aktuelle PPI-Nebenwirkungsprofil könnte eigentlich pro Fundoplikatio wieder sehen. Stehen. Dafür werden wir in den nächsten Jahren einiges mehr erfahren. Vielen Dank.